Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Def Radio. Heute ein bisschen, klein wenig später, weil wir gerade noch ein bisschen gequatscht haben. Wir sind hier im Studio Markus.
Hallo.
Und Hannes, das bin ich. Und ja, wir haben jetzt heute nochmal eine Sendung, die auch wieder wie die letzte Sendung ein bisschen über den 27C3 gehen wird. Ich konnte vor zwei Wochen nicht und dann habe ich mir aber gedacht, ich will auch noch meinen Senf dazugeben. Und Markus war nicht da, deswegen kann er mich toll ausquetschen. Und ja, also heute nochmal die Sendung ein bisschen über den Kongress und ein paar andere Sachen. Und damit wir nochmal hier uns organisieren können, machen wir nochmal ein klein wenig Musik.
Gib mir einen kleinen Moment. Vielleicht wollt ihr auch noch euren Senf dazu geben, genau. Da draußen im Äther. Unsere Nummer ist die 0731 938 6299. Ich wiederhole nochmal. 0731 938 6299.
Ja, und jetzt machen wir dann ein bisschen Musik. Ich habe heute mal sogar eine richtig tolle Playlist zusammengestellt. Jetzt kommt als erstes von JT Bruce das Lied Lucid. Hallo, da sind wir wieder zurück, hier bei Def Radio. Ja, mein Pegel passt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ich höre nämlich auf meinem Lautsprecher fast nichts. okay, also, wir haben ja gesagt, wir machen heute noch ein bisschen was über den 27C3 und dann schauen wir mal, was wir noch so alles machen. Das Thema war heute angesetzt sozusagen 27C3 and more. Einfach, ja, ein bisschen ins neue Jahr kommen. Da fällt mir gerade ein, was ist denn heute für ein Tag?
Ich glaube, ein Sonntag.
Worauf ja, geht's hinaus? Der 16., oder? 16.01. Was bedeutet, dass sozusagen mehr oder weniger offiziell heute der Geburtstag vom DevSpace ist?
Der wurde offiziell schon vor zwei Tagen datiert, oder was, am Dienstag?
Nee. Am 16., das war letztes Jahr am Samstag, haben wir das Bürgernetzbüro, die Bürgernetz-Club-Räume umgebaut. Und damit wäre das dann offiziell der Geburtstag,
oder? Bevor wir weiter so fachsimmeln, sollten wir mal ganz offiziell Werbung machen. Wenn ihr einfach mal mit anderen Leuten gemeinsam in der Werkstatt basteln wollt, ihr Lötkolben braucht oder so, kommt doch einfach mal vorbei am Dienstagabend ab 20 Uhr.
Oder auch theoretisch sonst irgendwann, wenn ihr uns irgendwie wissen lasst, wann ihr kommen wollt.
Wir sind direkt neben dem Dietrich-Kino.
Genau.
Hast du noch die Straßen, die Hausnummer im Kopf?
Marlene-Dietrich-Straße 5, glaube ich, war das. Das ist, wenn man Dietrich den versteckten hinteren Eingang, also nicht den Haupteingang, sondern eher den beim Peach Pit, den Eingang rausgeht sozusagen, dann gleich die nächste Türe wieder in das Haus links rein, gleich runter in den Keller, einmal nach links und dann seid ihr da. Ich versuche, dass ich auch mal wieder hinkomme und es schaffe. Ja.
Haben wir eine Website?
Wir haben eine Website, die im Aufbau ist und deswegen noch nicht verfügbar ist. Also ja, wir haben ein bisschen Probleme mit Werbung und so und Webseiten, weil wir insgesamt ziemlich viel anderes Zeug zu tun haben alle, ja.
Gut, lassen Sie die Sache nochmal kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass man einfach mal gemeinschaftlich was bastelt, eine kollaborative Werkstatt.
Ja, es muss nicht unbedingt auch basteln sein, also auch irgendwas anderes, irgendwelche, zum Beispiel gesellschaftspolitisch, wenn ihr euch mal dafür interessiert, wieso man irgendwie gewisse Dinge so haben sollte oder ein bisschen einfach einen Austausch haben wollt darüber, wie wichtig Datenschutz ist oder solche Dinge, ist bestimmt auch jemand da, der darüber reden kann und mit euch philosophieren kann.
Ich bin gerade mit der Frage rangegangen, wie funktioniert eigentlich das Internet? Und ich hatte bisher den Eindruck, dass es so ein einziges Netz sei aus mehreren Sternen, die zu größeren Sternen verknüpft werden, bis die Leute vom Bürgernetz, die wirklich selbst Internet machen, einfach wieder das Gegenteil bewiesen haben.
Ja, also Internet heißt doch eigentlich auch Internet. Also Inter ist zwischen Netzen und Net ist das Netz, also zwischen Netzen.
Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, kommt einfach vorbei. Wir haben kalte Getränke da. Passt.
Keine Getränke?
Kalte Getränke. Ach,
kalte Getränke. Ja, genau. Kalte Getränke, zum Beispiel Bionade. Oh, ich habe mir gestern auch zwei Käschen Bionade gekauft. Ich war in Heidenheim. Ja, okay. Machen wir ein bisschen weiter mit dem Stoff. Wir wollten ja immer mal wieder das unnütze Wissen aus Wikipedia liefern. Machen wir mal wieder. Gebärdenunterstützte Kommunikation. Das ist jetzt sogar gar nicht mal unnütz, weil das ist eine Möglichkeit, um Kindern mit verzögerten Lautsprachentwicklungen über Gestik eben noch den Spracherwerb zu erleichtern sozusagen und ihnen eben zu helfen, dass sie dann eben doch noch sprechen irgendwann. Ganz toll.
Um das im Äther mal klarzumachen, sollte man vielleicht sagen, dass du gerade einen Wikipedia-Artikel vor dir hast.
Der zufällig ausgewählt wurde über zufällige Artikel. Ich habe da ein paar Mal drauf rumgeklickt, bis was Tolles kam und ja, das ist immer, die Allgemeinbildung muss gefördert werden.
Wie viele zufällige Klicks hast du denn gebraucht, bis was?
5. Bis was Sinnvolles kam, das auch wirklich mal ein bisschen Wissen überliefern kann.
Ansonsten hätten wir alternativ auch über das Westertor diverser Städte reden können.
Genau, Westertor. Es gibt verschiedene Tore in verschiedenen Städten, die Westertor heißen.
Okay, es geht hier nicht darum, die Wikipedia übers Radio rüberzubringen.
Nein, es geht eher darum, da steht ziemlich viel Schrott drin und dann gleichzeitig wieder wichtige Dinge werden einfach rausgelöscht oder so. Oder als irrelevant erklärt, was ein bisschen komisch ist. Da könnten wir ganz lange philosophieren darüber, Wissen ist,
ja, wie wichtig es ist. Wikipedia könnte auch eine ganz eigene Sendung einnehmen. Einfach nur, weil man davon ausgeht, dass verschiedene Quellen verschiedene Sachen darstellen. Dann soll auch innerhalb des Artikels ein Diskurs dargestellt werden, von Quelle 1 behauptet, wohingegen man in Quelle 2 lesen kann, dass...
Ja.
Das ist, glaube ich, das allgemeine Problem von jedem, der Wissen akkumuliert. Wo kommt es eigentlich her und wem vertraue ich jetzt?
Genau. Und wie gut ist das Wissen und ist es besser, das Wissen zu löschen, wenn es falsch ist oder es vielleicht irgendwie zu versuchen zu verbessern oder wenn es eigentlich egal ist, es einfach zu löschen, obwohl es vielleicht irgendwann mal nicht egal ist. Ja, ich denke, da haben wir ein gutes Thema für irgendwann mal eine Sendung.
Ich habe gerade Probleme, dir zu folgen, worauf du hinaus willst.
Einfach so, was ist Wissen und solche Dinge und wie... So macht gerade die deutsche Wikipedia relativ viel Zensur, will ich es jetzt nicht direkt nennen, aber sowas in der Art irgendwie, dass sie halt einfach sagt, wenn jemand es für wichtig empfindet, also auch Trolle es für wichtig empfinden, irgendeinen Artikel anzulegen, den dann einfach wieder zu löschen. Manchmal macht es Sinn, aber bei vielen Artikeln ist es dann halt eigentlich, muss es ja nicht sein, man kann es ja auch einfach drin lassen. So viel kosten die paar Byte-Speicher jetzt auch nicht.
Ich steige jetzt fast mit dir in eine Trolldiskussion ein, obwohl ich das eigentlich vermeiden wollte. Kommen wir doch nochmal zurück auf den 27C3.
Genau, das war ja das eigentliche Thema. Wir haben jetzt mehr über das More gesprochen, jetzt wollten wir über das 27C3 aus dem Thema sprechen.
Ich komme jetzt gleich mal aufs erste Thema rein. Erklär mal kurz das Spiel Guitar Hero.
Guitar Hero kennt vielleicht jeder, gibt's auch Rockband, also Guitar Hero ist das, das es auf der PlayStation gibt irgendwie und Rockband ist das, das Microsoft für die Xbox gemacht hat, irgendwie so glaube ich. Und dann gibt's noch die freie Variante Frets on Fire und das geht eigentlich darum, man hat irgendein Musikstück und muss das sozusagen nachspielen in einer sehr leicht vereinfachten Gitarre, also man hat nur 5 Knöpfe und nochmal irgendwie zum Anschlagen und kann dann halt Akkorde greifen, indem man verschiedene Knöpfe gleichzeitig drückt und dann zu richtigen Zeitpunkt eben anschlägt und aushält und nachdrückt und was weiß ich was alles.
Ich würde ein kurzes Stück ausführen für alle, die es wirklich nicht kennen. Du hast bei diesen tollen Videospielen immer einen toll gebauten Controller, der in unserem Fall ist, die Form einer Gitarre hat,
genau,
die statt Saiten ein paar Knöpfe besitzt.
Genau. Und bei Frets on Fire wäre das dann eben die Tastatur. Mit den Tasten F1 bis F5 für die Knöpfe, für die Gitarrengriffe und ich glaube die Enter-Taste für Anschlagen.
Es geht also darum, den Controller relativ leicht nachzubauen.
Wieso? Hä?
Wie kommst du gerade auf Frets on Fire?
Ach so, einfach weil das die freie Variante davon ist. Da gibt es den Source-Code dafür und man kann einfach Lieder reinschieben, die werden dann irgendwie analysiert und so. Oder man muss, ich glaube, man muss ein bisschen selber dran rumfrickeln, aber ja.
Ich glaube, fragen, hast du schon ausprobiert?
Ich habe mal ein bisschen dran rumgespielt, aber ich bin sehr schlecht. Das weiß ich schon von Guitar Hero her, deswegen, ja. Guitar Hero gibt's auch für die Wii, genau.
Oh mein Gott, okay. Persönliche Kommentare verkneifen und weitermachen.
Ja, genau. Und wieso kommen wir jetzt eigentlich hier auf Guitar Hero und Frets on Fire und sowas? Und da steigen wir dann ein in den 27C3. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Sendung von vor 2 Wochen nicht so ganz angehört. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal meine Sicht. Und einer der ersten Vorträge gleich war schon mal richtig toll. Das war auch ein Vortrag, wie man ihn so sich von einem Kongress erwartet, mit viel Spaß und Beispielen und einfach so halt, dass es Spaß macht, ihm zuzuhören und nicht irgendwie so ein langweiliger wissenschaftlicher Vortrag oder wie eine Vorlesung, sondern halt wirklich so mit Beispielen. Zum Beispiel eben war das dieser Vortrag JTAG, Serial, Flash und was weiß ich was alles, Reverse Engineering. Es ging eigentlich darum, da waren zwei Leute, die irgendwie in Zusammenarbeit mit einer Hochschule für Kunst arbeiten und die haben ihren Kunststudenten sozusagen zur Aufgabe gestellt, etwas reverse zu engineeren und damit irgendwie tolle Sachen zu machen. Zum Beispiel eben haben sie eine Tastatur hingelegt und ja, jetzt macht mal, in 5 Stunden wollen wir hier einen neuen Controller haben. Und eben wie gebe ich ihnen jetzt die Möglichkeit, irgendwelchen Kunststudenten, die keine Ahnung von Technik haben, wie erkläre ich denen jetzt, was sie wie machen können und wie gebe ich ihnen Werkzeuge, dass sie auch gut reverse engineeren können. Das war so der Einstieg ein bisschen. Eben einer hat dann aus der Tastatur eben einen Threads on Fire Controller gemacht, der irgendwie als Handschuh anzuziehen ist und dann kann man so in der Luftgitarre spielen und gleichzeitig Threads on Fire spielen. Also das ist zum Beispiel jetzt halt einfach, ich gebe ihnen irgendwas und sie tun was komplett anderes daraus. Und das ist eben was besonders Tolles, was auch ja jeder mal ausprobieren sollte. Einfach mal ein bisschen mit Zeugs rumspielen und schauen, was könnte dann dabei rauskommen. Und die haben eben in dem Vortrag auch vor allem ihre Tools gezeigt. Sie hatten alle möglichen Logik-Analyzer und was weiß ich was. Und was ganz besonders interessant war...
Was bitte ist ein Logik-Analyzer?
Okay, da müssen wir ein bisschen ausholen. Schaltkreise sind ja immer in binär eigentlich, also digitale Schaltkreise. Das sagt das Wort digital schon. Digitus, abzählbar, 1, 0. Der Finger, oder Digitus war Daumen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Oder was, der Finger?
Ich würde sagen Daumen.
Daumen. Ja, und eben, man hat immer 2 Zustände, 0 und 1. Und ein Logik-Analyzer schaut halt einfach, wie verhalten sich an verschiedenen Punkten auf meinem Schaltkreis, in meinem irgendwie, ich habe irgendwie zum Beispiel eine Tastatur. Und dann nehme ich da verschiedene Punkte auf der Leiterbahn, klemme da so eine kleine Klammer dran und dann schaue ich halt, wie verhält sich das über die Zeit, wenn ich irgendwie eine Taste drücke, was passiert da? Und dann kann ich daraus wieder Rückschlüsse ziehen auf irgendwelche anderen, auf die Funktion oder auf das Protokoll, das übertragen wird oder sowas. Also zum Beispiel, wenn ich ein A drücke, dann kommt halt irgendeine Zahl raus. Ich weiß nicht, was da der Keycode für wäre.
65.
Also, nee, das ist der ASCII. Aber der Keycode, ich weiß nicht. Kommt halt irgendeine Zahl raus und die wird halt in einer gewissen Art und Weise übertragen und dann kann ich sehen, ah, diese Zahl wird so übertragen, dann ist das Protokoll in einer gewissen Art und Weise, sieht es halt aus. Und eben solche Dinge, sie haben auch alle möglichen anderen Analyzer gebaut und so. Ja, es klingt wie...
Okay, das klang für mich gerade einfach nur nach irgendeinem doofen Sniffer, der mitschreibt.
Ja, mehr oder weniger. Mit der geeigneten Software dahinter kann ich dann halt noch sehen, ah, das ist immer die Startfrequenz und sowas und das irgendwie, das kommt zum Initialisieren von einem Paket, wenn ich paketbasiert bin oder sowas in der Art. Okay. Ja, es ist ein Sniffer eigentlich. Ich schneide irgendwas mit und schaue, was es ist.
Also man drückt den Kunststudenten einen Logik-Analyzer in die Hand, damit sie plötzlich tolle... Man versucht ihnen Technik nahezubringen mit Hilfsmitteln.
Genau, man gibt ihnen die Hilfsmittel so, dass sie möglichst leicht selber weiterentwickeln können. Also man gibt ihnen eine gewisse Schnittstelle und dann von dieser Schnittstelle aus können sie dann kreativ werden. Und damit es nicht zu technisch wird, müssen dann halt irgendwelche Leute, die sich mit der Technik auskennen, das ein bisschen abstrahieren, ein bisschen runterbrechen und ihnen für sie geeignete künstlerische Schnittstellen sozusagen geben. Und das haben die eben gemacht. Und ein ganz besonders tolles Analyzing-Tool fürs Reverse Engineering, also das rückwärts entwickeln. Also ich nehme was, schaue mir an, was haben die denn da getan, wie ist das aufgebaut. Und dazu haben sie um Leiterplatten, also diese kleinen Plastik-Carbon-Teile mit den Kupferdrähten drauf, wo dann die Chips drauf gelötet werden. Um diese zu analysieren, haben sie ein kleines lustiges Gerät gebaut. Sie fotografieren eine Leiterplatte von 2 Seiten. Das geht zurzeit nur mit 2-seitigen, also nicht mit mehrschichtigen. Und dann gibt es immer irgendwelche Pads, an die normalerweise eben Sachen angelötet werden. Und es gibt sogenannte Wires, die durch diese 2 Platten durchgehen und diese 2 Linien miteinander verbinden, dass ich dann eine durchgehende Leiterbahn habe. Und die kann man dann eben fotografieren von beiden Seiten und dann die Linien nachzeichnen und dann kann man nachher Pads, Punkte zuordnen und sieht dann zum Beispiel, ah, dieser Pad und dieser sind eigentlich die gleiche Linie. Das heißt, die sind zum Beispiel jetzt irgendwie hier woanders noch angeschlossen und von dem weiß ich, das ist Ground. Das heißt, ich weiß überall, wo an den Chips dann Ground liegt.
Ich werde mal kurz suchen, deine Gesten in Worte zu übersetzen. Wenn du plötzlich siehst, dass links oben mit dem rechts oben verbunden ist, weil halt dann dünner Faden lang führt, dann ja. Und weißt auch, was daran angeschlossen werden kann.
Zum Beispiel, du weißt eben, an dem einen Chip und an dem anderen Chip sind irgendwie zwei Pins, die sind miteinander verbunden, die sind auch noch mit dem mit der Stromzufuhr verbunden. Und an der Stromzufuhr weißt du, das ist der Ground, dann weißt du, ah, okay, da haben sie eben den Ground, am anderen haben sie die plus 5 Volt oder was auch immer angeschlossen wird.
Okay, und wenn du jetzt das Ding relativ leicht reverse-engineert hast, wie machst du denn eigentlich weiter als Künstler?
Kommt drauf an, also sowas wie Circuit Bending wäre dann eher auf den Zufall, einfach mal drauf rum, mit irgendwelchen Kontakten drauf rum tapsen und mal schauen, was für ein Ton rauskommt oder solche Dinge. Gibt's auch. Oder man versucht halt.
Das wäre dann das Standardprinzip, man kauft einen interessierten Affen, der sich auf die Tastatur setzt vom Keyboard.
Und hoffe, dass ein Shakespeare rauskommt, ja.
Vielleicht kein Shakespeare, vielleicht ein Mozart, man weiß es nicht.
Ja, genau. Wie wird dann der Mozart geschrieben auf einer Tastatur in Lillipond? Okay. Lillipond ist ein Notensatzprogramm, deswegen. Okay, wo war ich jetzt? Ja, wenn man jetzt das hat und irgendwie reverse-engineeren kann, dann will man normalerweise eben eine gewisse Funktionalität rausziehen. Zum Beispiel gibt es da irgendeinen Chip, der rechnet irgendwie, nehmen wir mal was ganz Einfaches, man hat irgendwie einen Digital-zu-Analog-Wandler. Man gibt ihm eine Zahl digital ein, über 10 Pins oder so, und es kommt halt eine analoge Spannung raus. Und wenn ich dann bemerke, dieser Teil ist das, dann muss ich das nicht kaufen, sondern ich schneide das aus meiner Leiterplatine raus und kann damit weiterarbeiten. Also ja, sowas in der Art kann man machen.
Ich würde sogar generell mal sagen, die Hardware, die wir meistens kaufen, kann meist viel mehr als der Verwendungszweck, den wir auf jetzt kaufen. Wir kaufen zum Beispiel einen Netzwerkverteiler, der eigentlich eine ganze Menge mehr kann als nur Netzwerk,
ja.
Wo halt einfach die Software, die Hersteller dazu gibt, nicht mehr rausholt.
Oder wie bei einem, da fällt mir ein bisschen ein, so kann mehr als es als draufsteht. Gab es auch noch einen tollen Vortrag über Festplatten. Und was man alles so herstellen kann, der hat halt gemeint, ja, es gibt sehr viele Festplatten, die heißen gleich, haben die gleiche Seriennummer, zeigen die gleiche Größe an, aber die eine ist halt doppelt so groß wie die andere, intern, weil einfach über die Firma begrenzt wird, weil der Hersteller hat einen Vertrag mit einem Kunden, ja, ich kaufe von euch 100.000 Stück von dieser Seriennummer. Jetzt wird neue Produktionstechnik aufgezogen und man kann plötzlich doppelt so viel Speicher unterbringen auf einer Festplatte. Also nimmt man einfach in der Firmware, in der Software der Festplatte, schreibt man einfach ein bisschen was um, dass es so aussieht, als wäre es die alte Festplatte, obwohl es die neue ist. Ist halt ein bisschen komisch. Wenn man dann jetzt als Hacker bemerkt, oh, das ist die neue, dann kann man ja versuchen, die Firmware umzuschreiben, darauf zuzugreifen. Das kann man relativ leicht, über serielle Schnittstelle haben die eigentlich alle. Kann man dann Befehle schicken und dann könnte man da vermutlich auch irgendwas rumbasteln, dass man dann eben, ja, die volle Kapazität hat. Zum Beispiel statt 500 GB plötzlich 1 Terabyte.
Okay, bei unserer aktuellen Gesprächsthemen glaube ich, dass wir jede Menge von Nicht-Nerd-Publikum bereits verloren haben. Das heißt, die kann jetzt direkt in die Vollen schlagen.
Ja.
Ich habe mir vor kurzem ein Notebook gekauft und das Notebook hat noch immer einen VGA-Anschluss.
Ist auch gut.
Obwohl VGA doch schon relativ alt ist. Und das Problem ist einfach, dass Hersteller noch immer einen HDMI-Anschluss als Verkaufsargument sehen, dass man mehr fürs Gerät bezahlt.
Ja.
Obwohl es ja eigentlich nichts kostet, einen Anschluss für zu verbauen.
Jein, HDMI braucht noch, wenn es kann, braucht HDMI noch einen HDCP-Chip. Also HD, High Definition Copy Protection. Das ist diese Verschlüsselung, über die HDMI läuft und jedes Gerät muss eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit dem nächsten Gerät über diesen Chip eben haben können. Der kostet halt ein bisschen was, ein paar Cent. Ein paar Euro vielleicht. Aber die Buchse an sich kostet nichts. Ja, also VGA ist halt immer noch der Standard bei irgendwelchen Beamern und so, deswegen...
Es war der Standard, ja. Offiziell wollen Intel und Konkurrenz war AMD jetzt offiziell ihren 5-Jahres-Plan VGA ausrotten.
Ja, was wollen sie dann machen? Ich hoffe doch nicht HDMI, sondern sowas wie DisplayPort. Weil HDMI ist nur sinnvoll bis Full-HD-Auflösung, was eigentlich relativ wenig ist, wenn man es genau nimmt. Weil so 1920x1080, ja, davon hätte ich gern 5 Monitore, dass das sinnvoll wird.
Ja, ich bin letztens beim Monitorkaufen verzweifelt, was die geringe Auflösung unterstützen. Aber weißt du, wir können nach der Sendung mal richtig Specs lesen und uns mal darüber aufregen, was wir jetzt alles nicht zu kaufen bekommen im Handel. Und kommen wieder mal zu unseren Artisten zurück.
Künstler, okay. Artists, ja. Artisten sind im deutschen Sprachgebrauch was anderes als Künstler, als Artists.
Ja, ich habe nur so ein kleines Sprachgemisch in meinem Kopf drin.
Ja, ja. Ja, das kommt davon, wenn man eine Weile in Kanada war. Okay, also den Vortrag kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Sehr interessant, vor allem was sie gerade bei den Leiterplatinen noch versuchen hinzubekommen ist, dass man dann eben über Bilderkennung die Leiterbahnen nicht mehr selber markieren muss. Man muss die jetzt heutzutage immer noch nachmalen. Man kann so irgendwie so durch Punkte getrennte gerade Linien halt eben nachfahren und dann wird es zu einer erkannt als eine Linie. Und dann eben die Vias oder sowas werden dann erkannt. Und
was sind Vias?
Diese Durchführungen zwischen den zwei Seiten. Dass man mehr Platz hat auf einer Leiterplatine und dass man besser die einzelnen Geräte unterbringen kann, hat man dann immer so eine Durchführungen, um von der einen Seite der Platine auf die andere zu kommen. Und eben das wollen sie hinbekommen, dass sie dann das Bild einfach nur aufnehmen, eben wieder justieren, das muss man auch ein bisschen, dass die Seiten übereinander passen. Und dann soll einfach nur Bilderkennung drüber gelaufen werden, dann soll erkannt werden, das sind hier die Leiterbahnen und dann soll das mehr oder weniger automatisch funktionieren, dass man automatisch eben die Leiterplatine rausbekommt und dann vielleicht auch einen Chip rauslöten kann, einen anderen reinlöten, der ähnlich ist, den man aber selber programmieren kann und dann eigentlich die ganze Hardware benutzen kann und nur den Chip hat, der tut dann plötzlich was anderes. Zum Beispiel kommt auf der Ethernet-Buchse halt plötzlich ein Audiosignal raus. Ist mir eigentlich egal, wenn ich damit rumfrickeln will, wenn ich nur irgendwas Tolles damit machen will.
Hattest du nicht vor langer Zeit allerdings Werbung für Ubuntu gemacht, wo man gerade nicht frickeln muss?
Dazu gab es auch einen tollen Vortrag. Da kommen wir dann von einem Vortrag in den nächsten, nämlich, was will ich von meinem Betriebssystem? Ich benutze zurzeit ein Ubuntu als Produktivbetriebssystem, weil ich gerade nicht rumfrickeln will. Gleichzeitig, wenn ich aber ein anderes Betriebssystem, ein anderes Linux benutze, dann benutze ich halt eher sowas wie Arch Linux oder sogar ein Gentoo, wo ich halt alles rumfrickeln muss. Einfach, weil wenn ich schon was tue, dann richtig. Und deswegen, es ist immer so die Frage, was will ich? Gerade auch, da gab es diesen tollen Vortrag, Desktop on the Linux.
Ich falle dir nur unglaublich gerne ins Wort, obwohl eigentlich tue ich es gerne, ins Wort zu fallen. Ja. Ich muss ja auch ein bisschen wichtig tun. Es geht eigentlich darum, dass wir gerade die Konzentrationsspanne vollständig erreicht haben.
Stimmt eigentlich. Wir haben schon wieder viel zu lange geredet. Das heißt, wir machen nach der Musik weiter mit Desktop on the Linux und ein bisschen Flame War von sozusagen Ubuntu gegen Gentoo oder sowas in der Art.
Ja, sag mal unser nächstes Musikstück an.
Ja, genau. Wir haben als nächstes, vorher, das habe ich ganz vergessen, hatten wir noch Mirror of Humans von Amity and Fame, nachdem wir Lucid von J.T. Bruce hatten.
Vor 20 Minuten,
ja, genau. Nur wir sollen ja immer ansagen, was wir alles spielen. Und jetzt haben wir von Fresh Body Shop Can't Get Enough. Und danach vermutlich dann noch von Professor Click My Advice. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Def Radio. Das letzte Lied gerade, wir hatten jetzt drei Lieder, das letzte war Dirtbag von Brad Sachs und Markus wollte noch Grüße ausrichten.
Ja, wir grüßen unsere Hörer aus Stuttgart.
Unseren Hörer oder unsere Hörer?
Jetzt sei ein bisschen optimistisch, aber das ist auch eine Richtung Stuttgart, nicht so ganz wirklich.
Wir wissen auf jeden Fall, dass einer aus Stuttgart oder aus der Nähe von Stuttgart ist. Also, ja.
Mindestens einer. Okay, nochmal unsere Kontaktdaten. Kreide ich mal das Telefon, das ist die 0731 938 6299. Im Internet auf devradio.de, geschrieben als devradio.de und natürlich unseren DevSpace, für den wir am meisten Werbung machen müssten.
Ja, genau. Wir haben bemerkt, dass wir sogar eine Wiki-Seite haben, also Webseite, je nachdem. Unsere Webseiten sind ja Wiki-Seiten. ulmccc.de, also ulm.ccc.de/dev/space sowie /dev/radio/dev/space. Da findet ihr ein paar Infos, werden wir nochmal ein bisschen aktualisieren auch und ja.
Und wir sollten mal unsere PR-Abteilung bashen, ein bisschen mehr Promotion zu machen.
Ja, die PR-Abteilung besteht aus, ich weiß nicht, fragen wir mal rum, wer sich denn für die PR-Abteilung berufen
fühlt. Ich dachte, du bist die PR-Abteilung.
Sag das doch nicht so laut.
Okay.
Ich gehöre vermutlich auch doch irgendwie dazu.
Ja. Wir hatten die Frage gehabt, ob wir eigentlich am Rechner frickeln wollen oder nicht frickeln wollen.
Genau. Sozusagen die Frage, wollen wir irgendwie ein Linux oder wollen wir doch lieber ein Mac? Oder wollen wir ein Mac, an dem wir dann doch rumfrickeln? Oder wollen wir ein Linux wie ein Ubuntu, an dem wir nichts rumfrickeln brauchen, wenn wir wollen, dann aber können? Oder
an dem du nicht rumfrickeln sollst.
Nein, es gibt Leute, die kennen sich mit Ubuntu auch aus, so dass sie rumfrickeln können. Oder wollen wir ein anderes Linux?
Die heißen einen Maintainer.
Ja. Oder wollen wir ein anderes Linux, an dem wir eben rumfrickeln müssen, dass es überhaupt funktioniert, dann aber genau das haben, was wir wollen.
Wir sollten jetzt aus Minderheitsberechtigungsgründen auch noch für BSD und Solaris Werbung machen.
Wenn ich Linux sage, meine ich meistens einfach, also dann sollte ich eigentlich Unix sagen. Wollen wir ein Unix-artiges Betriebssystem? Aber dann gehört Mac auch wieder dazu. Schwer.
Gerade bei Unix sind und Solaris fällt mir gerade einige ganze Sache zwischen Oracle und Sun. Sag mal, haben wir eigentlich irgendjemand, der dazu kompetent mal eine Stunde lang reden könnte? Dieses ganze Gebäsche hin und her um Übernahme und Patente?
Ja, also Sun gibt es ja nicht mehr. Und Oracle gehört jetzt alles, was Sun gehört hat. Irgendwie. Und sie müssen ihre eigene Konkurrenz am Laufen halten, nämlich MySQL. Soweit ich das verstanden habe, sonst hätten sie es nicht kaufen dürfen. Aber gleichzeitig gehen sie nicht so auf die Bedürfnisse der Open-Source-Community ein, wie sie vielleicht sollten, indem sie den ganzen Open-Office-Entwicklern nicht sagen, was Sache ist, sodass die dann alle gegangen sind und irgendwie gesagt haben, ja, dann machen wir halt unser eigenes, das jetzt LibreOffice heißt. Irgendwie so war es.
Ja,
und Open Solaris haben sie gekillt und alles
dann,
Mögliche.
Dann hatten wir noch die leichten Java-Probleme gehabt.
Ja, das auch. Und Oracle greift plötzlich Google an, weil die Dalvik-Machines benutzen.
Okay, du musst aussprechen, nicht jeder hat ein Android, nicht jeder kennt Dalvik.
Ja, Android basiert ja eben auf Java. Man schreibt den Java-Code und der wird dann in Java Bytecode kompiliert und dann nochmal umkompiliert in die Dalvik-Machine und weil die ein bisschen anders funktioniert und für ARM eben zum Beispiel ein bisschen performanter ist. Und da haben sie irgendwie wohl Lizenzprobleme und was weiß ich was. Und
die sich Google nicht gekümmert haben und jetzt die Oracle einfach mal ausgegraben hat.
Ja, weil Oracle, also die Übernahme von Sun hat bestimmt viel Geld gekostet und dann versuchen sie vermutlich da wieder Geld reinzubekommen oder so. Das ist ein bisschen komisch und ich weiß nicht so genau, was ich von Oracle jetzt halten soll mit dem, was sie für Open Source machen, weil gerade Sun war da relativ gut dabei eigentlich. Sie hatten ihr eigenes Open Source Betriebssystem, hatten Java gehabt, das auch ja über den Community Process wenigstens teilweise irgendwie so ein bisschen Open Source Charaktere hat, hatten MySQL und ja.
Ich schieße gerade wieder über das Thema hinaus, weil ich vor wenigen Tagen eine interessante Diskussion hatte, ob jetzt einfach die Firmen mit Open Source nichts anfangen können oder ob sie mit der Community, die sie unterstützt, nichts anfangen können. Und es wird jetzt wieder diesen 2-Stunden-Rahmen sprengen.
Ja, vor allem, weil wir eigentlich ein ganz anderes Thema hatten, nämlich Desktop on the Linux. Den Vortrag, den wir jetzt nur ganz kurz anreißen vielleicht.
Wir können oberflächlich so unglaublich viel schwafeln. Bei welchen Themen können wir eigentlich in Tiefe gehen? Desktop mit Linux zum Beispiel eins.
Theoretisch ja, aber also der Vortrag an sich war nicht übermäßig informativ, weil er sofort nach Beginn ein Flamewar zwischen dem Vortragenden und einem Herrn, der in der zweiten Reihe saß, ausgeartet ist, der zufälligerweise
das, worauf der Vortragende bashen wollte.
Genau, weil der das entwickelte bei Ubuntu und so. Also er ist irgendwie Pulse-Core-Entwickler und Maintainer von allen möglichen anderen Sachen und gerade auch von vielen Dingen, über die der Vortragende eben gerade ein bisschen herziehen wollte. Und dann, also meine Quintessenz sozusagen aus dem Vortrag war, ja, für den, der den Vortrag gehalten hat, ist halt gerade das Ganze mit dem Gnome-Zeugs und so nicht sinnvoll. Der sollte halt was anderes benutzen, dass er so einrichten kann, wie er es haben will.
Erklär mir nochmal, was Gnome eigentlich ist.
Ja, Gnome ist so eine allumfassende Lösung für irgendwas, das eine grafische Oberfläche benutzt. So ein bisschen wie KDE halt.
Ja, also zum Gnome gehört sowas wie ein Network Manager und ein Dateimanager und ein E-Mail-Programm, die Problem ist, ineinander greifen. Das heißt, wenn du ein E-Mail-Programm doppelklick auf ein PDF machst, dann hüpft plötzlich ein PDF-Betrachter auf, der zur Suite dazugehört.
Genau.
Du hast also eine ganze Menge verzahnter Programme.
Genau, und
die diese auch eine Autosteuerung machen und eine Tastaturlayout-Belegung und was da noch alles mit drin hängt.
Und gerade eben für einen Betrieb, also für den Betrieb eines Servers auf einer Uni und einer Infrastruktur mit ganz vielen Clients ist das vielleicht nicht unbedingt immer das Gute, was dass es alles schon tut, weil es eigentlich dafür ausgelegt ist, für den privaten Desktop-Computer. Eher als für irgendwie sowas. Man kann das natürlich alles machen, aber dann sieht es manchmal ein bisschen komisch aus. Deswegen wäre vielleicht sinnvoll, da was anderes zu benutzen. Ich kenne mich da auch nicht so gut mit aus. Ich benutze jetzt halt auch Gnome, weil es halt bei meinem Ubuntu standardmäßig installiert ist, aber
Ja. Wir haben intern schon viele Diskussionen über Window-Manager geführt,
ja,
die es ja wie Sander mehr gibt.
Und ja, natürlich, wenn man jetzt gerade kein GNOME benutzt, dann benutze ich ganz sowas wie ein Awesome oder so.
Da muss ich gleich,
also mal, was ganz anderes.
Da muss ich gleich mal für in Stuttgarter Richtung die Werbung für KDE Version 3 machen. Nicht die Version 4, Version 3.
Aber 4 ist doch schön bunt und toll und kann so viel.
Er buggt viel.
Ich habe ihn jetzt mal eine Weile installiert gehabt und er war ganz okay eigentlich, aber ich finde dann doch irgendwie, bis auf Evolution, mit dem ich nicht zurechtkomme, benutze ich fast nur GNOME-Programme gerade zur Zeit und ja, es funktioniert. Okay. Und Empathy kann halt keine Plugins, deswegen kannst du nicht so viele tolle Sachen.
Was ist Empathy?
Der Chat-Client. Wie Pidgin, nur eben das GNOME-Pendant.
Ah, die Pendant. Okay.
Ja.
Also, wir waren also bei Desktop und Linux, weil es im Flamewall ausgeartet ist. Worauf soll das eigentlich hinauslaufen?
Dass die irgendwas falsch machen. Und also dass die halt Dinge schlecht machen oder umständlich machen. Zum Beispiel ein Login-Manager, der dann irgendwie 15.000 Sachen lädt. Wobei halt viele dann einfach gesagt haben, ja, eigentlich muss der ja nur ein Login können. Der muss nur halt irgendwie Passwort überprüfen und dann die richtigen Dateien laden und starten und den X starten richtig. Oder so irgendwie. Und das ist halt dann gerade bei GNOME eine ganz andere Mentalität, dass er eben auch so Sachen tun sollte wie
das Auto initialisieren.
Ja, oder auch Benutzern, die irgendwie Sehprobleme haben, gleich Orca zur Verfügung zu stellen und sowas. Das sollte halt auch schon beim Login-Manager funktionieren. Und deswegen laden die dann halt gleich irgendwie ganz viel Zeugs, was auch ja in gewisser Weise sinnvoll sein kann. Das kommt immer darauf an, wie man es halt sieht. Wenn man sowas nicht mag, sollte man halt vielleicht keinen GNOME benutzen oder den GNOME so umfrickeln, dass er nur das tut, was man will. Was auch geht, wenn man es kann.
Jetzt zum Thema Umfrickeln und Sachen zweckentfremden. Ich habe versucht, den Orca, den Screenreader von GNOME zu benutzen, um mir Texte vorlesen zu lassen. Und ich muss sagen, wenn du dich erstmal an die elektronische Stimme gewöhnt hast, ich habe nur unbedingt herausgefunden, wie ich dem Programm sagen kann, was er mir genau vorlesen soll. Also mein Hörbuch bekomme ich jetzt doch nicht so einfach raus, wie ich dachte.
Ah, okay. Er liest halt dann einfach alles vor, was da ist, oder?
Er liest meist Überschriften vor und er endet es dann. Da muss ich mich nochmal reinlesen.
Okay. Ja, aber bestimmt, ja, ganz interessant.
Ja, ich hätte halt Sachen gern hörbar, wenn meine Hände gerade beschäftigt sind, meine Augen irgendwie auf dem Herd versuchen, den verschmorten Sporen zu folgen.
Ja, dann wäre es sinnvoll, dass man da nicht noch irgendwie das Buch lesen muss, sondern dass es einem vorgelesen wird. Ja.
Das war Desktop und Linux, eine der vielen Baustellen, wo man im Umfeld wieder natürlich was besser machen könnte. Und so alles scheiße läuft per Definition.
Genau, weil niemand will das Gleiche. Deswegen sollte man halt auch sich immer das raussuchen, was zu einem passt und nicht auf dem anderen rumhacken, nur weil es nicht zu einem passt.
Das wird alles besser, wenn ich die Weltherrschaft habe, da man alle nur das, was ich haben will.
So macht es doch gerade schon Mac. Das ist schon übrigens interessant, da kommen wir zu einem anderen Vortrag, den wir zwar noch nicht auf der Liste haben, aber Mac ist ein tolles Beispiel, das auch gesagt wurde bei dem Vortrag Cognitive Psychology for Hackers.
Jetzt bitte nochmal auf Deutsch.
Weil Kognitive Psychologie für Hacker.
Jetzt erklär mir mal ein Beispiel, was das heißen soll.
Es ging eigentlich darum, wie funktioniert denn unsere komische graue Masse da oben im Kopf.
Meistens
gar nicht, aber ja. ja, genau, und wo macht sie Fehler? Also immer, aber welche Fehler macht sie? Also manche von den vielen Fehlern, die sie macht, wie macht sie die? Und eben, wie kann man dann auch Leute manipulieren und solche Dinge? Und da war eben ein Beispiel, dass man eben das Problem hat, wenn man ganz viele Möglichkeiten hat, sich auszuwählen, dann wählt man eine und ist nachher immer unzufrieden, weil die andere wäre ja die perfekte Lösung gewesen. Kennt man vielleicht, schon mal einen Computer gekauft und dann zwei Tage später sieht man den perfekten Computer. Wenn man den dann gekauft hätte, wäre der andere vielleicht der perfekte gewesen und so. Und Mac macht es eben ganz geschickt. Haben halt nur 5 Modelle und für jeden Anwendungsbereich genau 1. Fertig.
Das hast du nicht nur in der Technik, das hast du auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen.
Immer.
Wenn du plötzlich mal bei dir einen Fehler siehst, dann siehst du plötzlich, was die Konkurrenz besser macht.
Genau, so immer. Also das sieht man überall, das ist so ein Vergleichssyndrom. Der Mensch muss unbedingt alles miteinander vergleichen. Und immer so vergleichen, dass er nachher das Schlechtere gezogen hatte vorher. Also, dass er eigentlich benachteiligt wird.
Soll das heißen, es ist als ein schlechtes Verkaufsargument, dem Mensch eine Auswahl zur Verfügung zu stellen?
Man sollte ihm nur ganz wenig Auswahl zur Verfügung stellen, weil dann ist er immer mit dem wenigen, das er hat, dann, man muss halt schauen, dass man die wirklich getrennten Anwendungsfälle wirklich dann trennt, warum? Aber pro Anwendungsfall nur eins anbietet.
Gib mir bitte schon mal drei Mac-Anwendungsfälle.
Ich hab irgendwie mein Notebook. Da gibt's das normale MacBook oder das MacBook Pro. Da gibt's schon zwei. Das eine ist halt eben das ist ein bisschen günstigere und das andere ist das tolle mit Aluminium und was weiß ich was.
Ja, die billige Plastik oder das teure Metall. Genau,
das sind schon zwei Fälle, die kann man schön unterscheiden. Entweder will ich ein bisschen mehr Geld ausgeben und kann es dann auf den Boden werfen, es passiert nichts, so ungefähr. Oder mir reicht halt das Plastik, weil ich habe sowieso immer in der Tasche. Dann gibt's natürlich dort immer noch ein bisschen Aufteilung mit irgendwie welche Prozessoren und sowas. Bisschen Leistung muss man halt für Geld ausgeben. Dann gibt's halt die Desktop-Rechner. Da gibt es eigentlich auch nur unterschiedliche Bildschirmgröße. Dann gibt es noch.
Du meinst die iMacs?
Die oder iMacs,
die Macs, ja. Die Macs und Mac Minis.
Nein, die iMacs. Die gibt es nur unterschiedliche Bildschirmgröße halt. Das ist die einzige Unterscheidung zwischen den iMacs. Hm. Dann gibt es noch den Mac Mini, den ich, wenn ich schon Monitor da habe und das verschwinden soll. Das ist nochmal ein bisschen was anderes.
Du meinst, wenn es verschwinden soll, wenn ich den Platz für den Tower plötzlich sparen möchte?
Genau, genau. Dann gibt es eben noch den Tower, den Mac Pro, der eben halt, ja, fette Rechenleistung mit fett vielen Festplatten und fett vielen Grafikkarten für Videoschnitt. Sowas in der Art. Und ja, dann gibt es jetzt noch die ganzen iPods in verschiedenen Ausführungen, je nachdem wie viel ich will. Aber es gibt immer relativ wenig Angebote. Wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Hersteller sieht, der halt auch MP3-Player macht, dann hat der zum Beispiel halt irgendwie 10 oder 20 verschiedene MP3-Player, die halt alle unterschiedliche Dinge können und irgendwie unterschiedlich aussehen und hier ein Spezialgebiet haben und da. Bei Mac gibt's halt den Nano. Der hat eigentlich keine Bedienelemente jetzt. Im neuen hat er irgendwie auch so ein Multitouch-Display. Dann gibt's den
der kleine quadratische?
Den Shuffle, den gibt's noch, den alten, stimmt. Den gibt's noch seit einer Weile. Dann gibt's normalen, den Classic, mit viel Speicherplatz. Und es gibt den Touch. Das war es eigentlich schon. Also klein. Der Shuffle, der läuft bald aus, vermutlich. Würde ich mal vermuten. Oder sie machen halt wieder einen neuen Shuffle. Aber das ist halt einfach so, ich drücke halt auf Play. Und Touch ist halt der zum Spielen, weil ich mir kein iPhone leisten kann. Und ja. Also es gibt relativ wenig Auswahl. Und die Auswahl, die es gibt, ist klar voneinander getrennt, was sie kann.
Ich glaube, die meisten Nutzer sind einfach überfordert, wenn sie jetzt plötzlich Bedienungsanleitung lesen sollen, bevor sie ihr Spielzeug ausprobieren können.
Ja, ja, natürlich.
Sie haben keinen Bock drauf.
Wenn du jetzt überlegst, du sagst, ich will keinen Mac kaufen, wie ich das machen würde immer, dann, also ich bin kein Mac-Jünger, ganz klar, muss man sagen. Dann habe ich halt das Problem, ja, welches scheiß Notebook kaufe ich mir jetzt? Ich habe dann halt irgendwann gedacht, okay, das nächste, das halbwegs günstig ist und halbwegs das, was ich kann, das nehme ich mir. Das habe ich jetzt getan. Bin ich mit 400 Euro hingekommen, das war ganz okay. Aber ja, du hast Stunden verbringen, um wenigstens halbwegs was das zu bekommen, was du willst. Und dann kostet es halt 1000 Euro zu viel.
Ja, in dem Moment kann ich vorschlagen, du rechnest mal die Suchzeit gegen eine Arbeitsstunde auf, was die kostet, dann wirst du feststellen, dass Mac scheinbar gar nicht so teuer ist.
Ja, wenn du sonst immer irgendwie 20 Stunden Suche investierst, dann hast du einfach in den Mac-Shop gehst und dir deinen Mac Pro Notebook kaufst, fertig. Ja, dann Stunde, was kostet so eine Arbeiterstunde? 40 bis 80 Euro?
Ja.
Also sagen wir mal 40 Euro pro Stunde, dann hast du schon die 20 Stunden, ja.
Und das Tolle ist, dann bist du ja in der einheitlichen Masse der MacBooks.
Genau.
Und
alle MacBooks sehen gleich aus und dann kannst du auch nicht böse gegeneinander vergleichen, weil der eine sieht besser aus oder so.
Und jetzt im Chor, wir sind doch alle Individuen.
Ja, ja. Genau. Schwarm und so. Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgeglitten von über MacBooks zu Cognitive Psychology wieder zu Mac. Cognitive Psychology, also kognitive Psychologie. Das sind die Psychologen, die halt auch ein bisschen so schauen, was tut denn das Gehirn? Also direkt das Gehirn, so Sachen wie irgendwie...
Wobei kognitiv heißt, dass du das Sachen assoziierst, oder?
Kognition ist der Prozess, in dem du im Gehirn gewisse Dinge verarbeitest, so irgendwie. Also schaut euch den Vortrag an, Sei, oder wie der hieß, Sei irgendwas heißt der. Der hat's echt drauf, der ist Grad Student, glaube ich, war er. Also irgendwie, der promoviert gerade, glaube ich, heißt das dann. Ich weiß nicht so genau. Oder gerade noch nicht. Doch, er müsste gerade seinen Doktor machen in Psychologie in Amerika. und eben in diesem Bereich. Und der, ein richtig lustiger Vortrag mit viel Interaktion, macht wirklich mit, was er sagt. Er sagt dann, ja, die rechte Hälfte vom Raum, macht mal bitte die Augen zu. Und dann bekommt die linke Hälfte vom Raum andere Informationen als die rechte. Oder er hypnotisiert kurz ein bisschen, also durch Suggestion. Die Worte, die ihr jetzt lest, sind in einer vollkommen falschen Sprache, die ihr nicht verstehen werdet. Und plötzlich könnt ihr diesen tollen Test, kennt ihr vielleicht, ihr habt lauter Farben, die da stehen und die sind in einer anderen Farbe eingefärbt.
Du liest das Wort gelb und das Gelb ist in der Schriftfarbe rot geschrieben.
Genau, und du sollst aber sagen, was die Farbe ist und nicht, was da steht, was die Farbe ist. Und dann diese Probleme der Verschränkung, dass das eine mit dem anderen interferiert und du dann eher vermutlich sagst, was da steht, als das, was die Farbe ist, weil das dir irgendwie unterbewusster einfach funktioniert. Das kann man dann ein bisschen ausschalten, indem man eben jemanden hypnotisiert. Da haben sie dann Versuche festgestellt, das ist kein großer Unterschied, aber es funktioniert.
Ja.
Ich habe es auch bemerkt. Er hat kurz nur gesagt, ja, die Worte, die da jetzt kommen, die sind nicht in eurer Sprache. Ihr könnt sie nicht lesen. Und dann hat es die ersten drei Worte funktioniert. Dann habe ich bemerkt, dass es funktioniert. Dann hat es nicht mehr funktioniert.
Ja, unser Gehirn hat so eine Art Pattern-Matching. Das ist auch der Grund, warum wir unglaublich schnell sind. Wir müssen nicht mehr lesen. Es reicht der erste und letzte Buchstabe.
Ja, genau. Genau. Und halt das Gemisch dazwischen.
Das Gemeine ist halt, dass es Momente gibt, in denen man diesen Effekt nicht haben möchte.
Genau. Und eben lauter solche Dinge werden in dem Vortrag schön vorgestellt. Sucht euch eine Seite des Raums aus und macht mit.
Sagt nochmal den Namen des Vortrages.
Cognitive Psychology for Hackers. Übrigens, die ganzen Vorträge sind jetzt auch fast alle online runterzuladen. Einfach mal events.ccc.de und dort gleich müsste zurzeit noch der erste Blog-Eintrag sein. Verlinkt auf die ganzen Videos. Müssten fast alle schon eben verfügbar sein. In beliebigen Auflösungen und Formen.
Sag mal, bei der Cognitive Psychology, tiefen Psyche habe ich jetzt schon verstanden. Und was war daran jetzt für Hacker gewesen?
Es ist halt so ein bisschen eine Einführung für gerade auch, es hatte nicht so direkt Bezug darauf, wie man es dann wirklich benutzt, aber man bekommt viele Ideen, wie man es benutzen kann. Also ich kannte leider schon fast alle Beispiele, weil ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigt habe, aber man bekommt so ein bisschen so eine Idee, oh, da macht das Gehirn was falsch und dann kann man sich ja überlegen, wie kann ich das benutzen, wenn ich irgendwie Social Engineering mache, also wenn ich versuche, von irgendjemandem Informationen zu bekommen, die er mir gar nicht geben will oder solche Dinge.
Siehst du jetzt sinnvolle Anwendung darin, dass wir jetzt bessere User Interfaces schaffen können?
Das natürlich wäre auch eine Möglichkeit, dass wir gerade eben solche, versuchen, solche Fehler, Irrwege des Gehirns auszuschalten. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, oder gerade in Rechtswesen.
Hast gerade einen Fnord losgetreten, Irrwege des Gehirns ausschalten. Den kann man bestimmt in der Politik mehrfach zitieren, immer wieder in einem anderen Zusammenhang.
Ja, genau. Apropos Politik, was wollten wir eigentlich da noch machen?
Die Netzneutralität.
Netzneutralität, genau. Eigentlich wollte ich ja ein Smartphone-Hacking, nur der Vortrag war fünffach überfüllt. Also habe ich mich in Netzneutralität reingehockt und ich muss sagen, es war echt interessant. Es war mit Leuten vom Deutschlandfunk, die haben das auch live übertragen im Radio dann, also so wie wir jetzt. Und ja, das war echt interessant. Das ging darum, will ich dann irgendwie Paketenvorzug gewähren? Am besten natürlich gegen Aufpreis. Das hätten die ISPs gerne, also die Internet Service Provider, sowas wie Telekom oder was weiß ich, Alice von O2 und alle möglichen.
Ja, ich glaube, wir sollten mal kurz ins Beispiel eingehen. Also wir haben im Prinzip Daten, die wir in Häppchen verpackt schicken, die wir haben sogenannte Pakete.
Genau.
Und diese Pakete können einen unterschiedlichen Zweck dienen. Sie könnten eine Website übertragen.
Genau.
Sie könnten auch deine Fernsteuerung für dein Musikspieler sein.
Oder dein Atomkraftwerk. Dann wäre es vielleicht wichtig, dass es schnell ankommt.
Oder dein Homekraftwerk. Sie könnten auch gerade das aktuelle Fernsehpaket sein oder die Radiosendung, die du gerade im Stream hörst.
Genau. Und da geht es eben darum, heutzutage werden noch mehr oder weniger, also es wird schon ein bisschen geshaped, Traffic Shaping nennt man sowas, aber noch werden theoretisch alle Pakete gleich behandelt. Es ist also egal, ob ich dann nur ein Stück Text übertrage, das ja auch eine halbe Stunde später bei mir im Browser erscheinen kann, oder ob ich dann ein wichtiges Telefongespräch übertrage, das, wenn ein Paket eine halbe Sekunde später kommt,
dann wirfst du es lieber weg und hast eine winzige Lücke im Gespräch drin, anstelle dessen, dass du einfach wartest, bis es angekommen ist und erst dann das Gespräch wiedergibst.
Ja, das wäre, aber dann fehlt halt was in meiner Kommunikation, die eigentlich ja durchgehend sein sollte.
ihr habt es aktuell in euren TCP-Paketen, also sogenannte Quality of Service Flag. Das gibt es schon.
Ja. Und eben da wird halt, da war halt eben eigentlich eine Diskussion darüber, will ich denn überhaupt einem einzelnen Paket Vorrang gewähren? Natürlich wäre so ein Vorrang immer damit verbunden, dass ich halt irgendwie ein Standard-Internet habe. Und sobald ich mein Voice-over-IP machen will, das ein bisschen schneller geht oder so, oder mein IPTV, also Fernsehen übers Internet, dass ich dann mehr zahle. Oder eigentlich könnte man es auch andersrum sehen eben, ja, vielleicht ist es gar keine Bevorzugung von anderen Paketen, sondern eine Benachteiligung von meinen Paketen. Weil ich will, ich habe bisher noch nie was zahlen müssen dafür, dass sie plötzlich schneller werden, weil alle wurden gleich behandelt. Und jetzt muss ich plötzlich dafür bezahlen, dass sie gleich behandelt werden wie vorher oder irgendwie, ja,
ja,
das ist ein bisschen kompliziert auch gerade.
Um die Frage mal auf Bildzeitungsniveau loszutreten, war die Frage mal aufgetreten worden, ob wir jetzt eine Art Zwei-Klassen-Internet hochziehen.
Genau.
Die Bevorzugten das und die
Standard,
anderen.
Das Standard-Internet, so jeder halt bekommt es für seinen Flatrate-Tarif. Oder wenn ich dann noch ein bisschen mehr haben will mit irgendwie doppelter Geschwindigkeit, dass ich dann plötzlich irgendwie das Zehnfache zahlen muss. Und da ist halt die Frage, wollen wir sowas? Wollen wir den Zugriff aufs Internet irgendwie dem Markt unterwerfen oder sonst irgendwie, ja, ist das gut oder wollen wir am besten natürlich auch gleich noch eine sogenannte Deep Package Inspection? Also wir wollen nicht nur schauen, ob das Paket was es ist, weil das kann ich ja auch fälschen. Ich kann ja auch sagen, ja, meine Verbindung ist Voice over IP, obwohl es eigentlich nur ein SSH ist. Wenn ich dafür was zahlen muss, ist es natürlich blöd, das zu fälschen, aber wenn ich nichts zahlen muss, dann wird es schneller. Aber wollen wir vielleicht dann auch wirklich reinschauen und schauen, was steht denn da drin, ob das wirklich dann irgendwie, vielleicht steht dann ja drin irgendwie mein Liebesbrief von was weiß ich wen und ja, und dann bemerken sie, das ist kein Voice-over-IP, aber sie haben trotzdem gelesen, was drin steht. Das wäre natürlich nicht so toll und ja.
Ja, um es mal ein Beispiel festzumachen, wir hatten es gehabt bei mir im Firmennetzwerk, dass ich da virtuelle Schulstunden habe, die ich im Rechner besuchen muss und die laufen über irgend so einen obskuren Port. Deshalb hat die Firma, die das Programm geschrieben hat, die Möglichkeit gegeben, dass die Schulstunden, die sozusagen eine Art abgespecktes Video darstellen, über Port 80, wo normalerweise HTTP drüber läuft, rausgegeben werden. Und da hat die Firmenfirewall gesagt, das sind ja gar keine HTTP-Pakete, die lasse ich jetzt nicht durch. Die sind komisch. Und genau. Ich habe einfach festgestellt, dass mit dessen Raum nicht funktioniert.
Ja, das ist sehr toll, weil was interessiert ist die Firewall in dem Fall, wenn also eigentlich sollte die Firewall gar nicht nachschauen, ob das ein HTTP drin steht, weil das sollte für sie nur ein Paket sein.
Und das ist so eine Deep Packet Inspection.
Ja, genau. Also ich schaue wirklich rein. Ich schaue nicht nur an, was der Header ist sozusagen, sondern ich schaue mir den kompletten das an, was übertragen wird, die wirklich wichtigen Informationen, was eigentlich auch nicht wirklich so toll ist, ja. Ja.
Der neue Personalausweis und die Angriffe von innen.
Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ein bisschen Musik, bevor wir das machen, weil das ist ein ganz spezielles Thema, gerade auch, weil die neue Ausweis-App jetzt 1.0.1, nicht 1.0.0, sondern 1.0.1, glaube ich,
wir haben
endlich wieder raus ist, aber nirgends funktioniert.
Um mal kurz zu bashen, wir haben jetzt mit der Industrie in der Version 1.0 die offizielle Alpha-Phase betreten.
Ja, genau. War das nicht irgendwie 0 Punkt irgendwas, wenn wir... egal. Ja, das machen wir dann nach ein bisschen Musik. Und zwar Musik. Jetzt Diablo's Ring Orchestra mit dem Lied Heroines und danach dann Pornophonik mit Space Invaders. Ein bisschen komische Mischung hintereinander, aber viel Spaß. Hallo, da sind wir wieder zurück bei Def Radio. Jetzt nach eben Space Invaders von Pornophonik. Und
von Pornophonik?
Pornophonik. Yeah. 8-Bit-Rock würde ich das Genre bezeichnen. Oder Rock-Pop. 8-Bit-Rock-Pop. Ja, schwer zu sagen. 8-Bit-Musik mit Rock und Pop und Zeugs.
Wir müssen natürlich eine Werbung für unsere GEMA-freie Musik machen.
Ja, genau. Alle diese Musik ist runterladbar auf jamendo.com. Ja.
Jamendo.com. Und
ja.
Wir dürfen sie im Podcast spielen.
Ja, weil sie ist unter der CC-Lizenz.
Und GEMA-frei.
Ja, dadurch ist sie GEMA-frei.
Ach, das verträgt sich nicht, okay.
Also die GEMA verträgt sich nicht mit CC. Na gut, jeder, sobald man in der GEMA eingetragen ist als Künstler, kann man sie nicht mehr unter CC stellen, soweit ich das gerade weiß. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ich habe da nicht so den Durchblick. Deswegen werde ich mir wohl mal noch Dings durchlesen von Lessig, Free Culture und solche Dinge, um da ein bisschen mehr Durchblick zu bekommen. Dazu können wir auch später noch was reden, wenn wir über The Concert reden.
Es gibt auch so andere viele Sachen, die wir noch nicht verstanden haben, zum Beispiel den elektronischen Personalausweis.
Genau.
In dem Sinne, danke an unseren Chat und danke für das User-Feedback.
Ja, wir wollten noch kurz ein paar Sachen berichtigen. Wir hatten einen kleinen Einwand von Lyse im Chat, nämlich, dass eigentlich ja bei Firewalls so eine Deep Packet Inspection schon manchmal sinnvoll sein kann. Das stimmt natürlich, wo sie nichts unbedingt sinnvoll ist und vielleicht auch nie, hoffentlich nicht eingesetzt werden wird, wäre in Routern, die entscheiden, wie schnell schicke ich jetzt ein Paket weiter, aufgrund von irgendwelchen Informationen darin. Sondern bei einer Firewall ist es natürlich sinnvoll, ich will nicht unbedingt auf Port 80, den ich halt vielleicht als einzigen frei habe, irgendwelche komischen Pakete geschickt bekommen, die halt nichts mit dem zu tun haben, was meine Nutzer hinter diesem Netzwerk, hinter dieser Firewall tun sollen und tun dürfen zum Internet hin. Wäre also vielleicht doch ganz sinnvoll.
Sag mal, was tut sie eigentlich jetzt im Rahmen des Personalausweises? Ich habe nur gemerkt, es gibt ganz viele, ich habe die Nachrichten in den letzten halben Jahren einfach mal verfolgt und es gibt viele Kräfte, namentlich an Herrn Thomas de Maizière, die versuchen, die durchzudrücken.
Ja.
Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
De Maizière oder sowas, aber ja.
Ja,
das ist der Innenminister.
Mit dem komischen Akzent im Namen.
Ja, genau. Accent.
Entschuldigung.
Ein Akzent ist das, wie du sprichst. Wenn du zum Beispiel einen französischen Akzent hast, dann bist du Französischer, der jetzt Deutsch spricht. Ein Accent ist dieses Zeichelchen auf einem Buchstaben, so ein kleiner Strich nach vorne, nach hinten oder so ein Dächle. Also ein Accent circonflex, Accent grave, Accent d'aigu. Ja.
Ja, das Circonflex, das kenne ich da auf Tastatur. Das ist das, womit man die Waffe wegwerfen kann.
Ja, genau.
Ich bin halt ein gutes Spiel. Ja, ich wollte mal auf die Angriffe von innen raus, nachdem du den Personalausweis, die Lesegeräte und die Software erwähnt hattest.
Genau, also es gab einen tollen Vortrag, der hieß, die gesamte Technik ist sicher. Es ging um den neuen Personalausweis und sogenannte Relais-Angriffe darauf. Das heißt, ich greife nicht direkt den Personalausweis an, sondern ich greife die ganze Infrastruktur darum eigentlich an. Weil den neuen Personalausweis hatte bis zum Kongress noch niemand in den Fingern gehabt. Es war wirklich so, gerade auch die Bundesdruckerei hat da wohl ziemlich Probleme, den rechtzeitig fertigzustellen und den Leuten die Personalausweise zu liefern, die sie bestellt haben, also die neue Personalausweise wollen. Deswegen ja, gab es da wohl Probleme und deswegen hatte den auch niemand. Sonst wären vermutlich schon Leute dran gewesen, den aufzuschleifen und solche Dinge. Aber
unser netter Innenminister Thomas hat wohl schon sein medienwirksam bekommen.
Ja, natürlich. So jemand bekommt den immer, weißt du, da gibt es eine extra Schiene nur für spezielle VIPs, die dann sofort ihren neuen Personalausweis bekommen. Ich habe ja zum Glück noch einen alten, den konnte ich vor einer Weile dann auch gleich abholen, nach einer relativ kurzen Zeit. Normalerweise sagen sie ja 4 bis 6 Wochen, ich habe ihn nach 3 Wochen schon bekommen, also weil vermutlich weniger Leute dann den alten noch haben wollten. Okay.
Und es ging jetzt darum, du wolltest die Infrastruktur um den Personalausweis angreifen. Was so im Prinzip danach klingt, naja, wir kapern mal den ganzen Rechner, an dem das Lesegerät dranhängt.
Ein bisschen in die Richtung. Es ging darum, dass man eben schon, das gab es früher schon mal sowas, man hat irgendwie das USB-Gespräch, also den USB-Bus sozusagen, weitergeleitet übers Internet zu einem anderen Rechner. Um dann zum Beispiel das Kartenlesegerät, die gesamte Kommunikation eben nicht an dem lokalen Rechner laufen zu lassen, sondern übers Internet auf einem anderen. Sowas Ähnliches machen die auch, nur dass sie nicht USB senden, sondern eben dieses Protokoll, das die Karte sprechen kann. Die Karte kann ein gewisses Protokoll mit dem mit der Software sprechen und eben dieses Protokoll wird weitergeleitet übers Internet.
Du redest gerade von einer Art Funkprotokoll oder von den logischen Einheiten im Funkprotokoll?
Von den logischen Einheiten, also von den Paketen, wie die aussehen in diesem RFID. Das funktioniert ja über RFID, also über dieses Funkchips, kontaktlose Chips ohne jegliche...
RFID war die Radio Frequency Identification?
Ja, irgendwie sowas. Also es geht darum, dass ich habe keinerlei Kontakte, die von außen sichtbar sind und ich gehe über ein Funk Funknetzwerk spreche ich diesen Chip an und gebe ihm auch gleichzeitig durch dieses Funknetzwerk den Strom, den es braucht, um zu laufen. Und eben über diesen Kanal, das wäre dann ja die nullte Ebene oder sowas, wenn wir vom Internet hergehen, vielleicht habt ihr da mal zugehört, als ich da meine Sendung drüber gemacht habe, darüber gibt es eben dieses Protokoll und das wird dann weitergeleitet. Also man braucht einen Rechner, der eben mit einem kleinen Trojaner infiziert ist, der dieses Protokoll weitersendet. Dann kann ich auf meinem Rechner einen Relais-Angriff machen.
Was ist denn ein Relais?
Also ein Relais ist eben eigentlich in diesem Fall die Weiterleitung. Darum geht's, dass ich das eben weiterleite auf was anderes. Also es geht nicht um den Schalter, das Relais, diesen Magnetschalter, der man vielleicht irgendwoher mal kennt, wenn man irgendwie große Spannungen schalten will oder so, sondern es geht darum, etwas entfernt weiterzuleiten.
Das nächste, was ich damit assoziieren kann, ist FireSheep. Lauf mir gerade auf was Ähnliches hinaus.
FireSheep?
Das ist die Firefox-Erweiterung, die aus ungeschützten WLAN-Netzwerken Session-Cookies rauszieht.
Genau, das war das, wo man einfach so klickweise in irgendwelche Facebook-Profile reinkommt.
Natürlich.
Ja, genau in diese Richtung geht es auch. Man nimmt eben das Protokoll und spricht dann weiter. Also ich würde wirklich empfehlen, den Vortrag anzuhören. Das ist schon teilweise ein bisschen kompliziert. Es geht eigentlich darum, dass
Also wenn wir gerade Empfehlungen aussprechen, hört euch den ganzen Kongress an.
Es gibt ein paar, die man nicht unbedingt anhören muss, leider, weil sie leider dann doch nicht so toll waren, aber ein Großteil ist gut, ja. Es funktioniert ungefähr so, man installiert bei sich die Ausweis-App und einen Treiber, der eben mit dem Trojaner auf dem anderen Rechner kommuniziert und sozusagen sich als der Ausweis-App auf dem eigenen Rechner als Kartenleser oder als Karte ausgibt. Und dann kann ich eben durch diese Netzwerkverbindung das Kartengespräch durchleiten zur Ausweis-App hin und von der Ausweis-App wieder auf die Karte. Wenn ich jetzt, wenn ich einen Standardleser habe, also es gibt verschiedene Leser, es gibt den Einstiegsleser, den billigen, der hat kein Keypad. Dann gibt es den Standardleser, der hat ein Keypad, also eigene Tastatur und muss deswegen theoretisch dieses Protokoll, das weitergesendet wird, nicht auf übertragen übers Internet. Sie haben es aber hinbekommen, es trotzdem übertragen zu lassen. Und es gibt noch den Komfortleser, der kann dann auch so Sachen wie eine Unterschreiben von irgendwelchen Sachen, also irgendwelche Dokumente oder so unterschreiben oder eben Dinge einkaufen. Und für alle drei kann man auf jeden Fall mit den Vorversionen der Leser, die diese Leute getestet haben, die waren bei den Tests dabei für die Bundesregierung eben. Die haben Probepersonalausweise bekommen, Probeleser, und haben damit rumgespielt, haben geschaut, was kann man damit tun. Und die haben eben bei all diesen Geräten es hinbekommen, von einem entfernten Rechner drauf zuzugreifen. Zum Beispiel konnte man auch, jeder Personalausweis hat die Möglichkeit zu signieren, aber die muss man erstmal einrichten, diese Möglichkeit, indem man das Standardpasswort, das kann man auslesen relativ leicht über so einen Relaisangriff, und dann kann man mit diesem Standardpasswort ein Signierpasswort erstellen. Auf dem Personalausweis, der auf einem anderen Rechner angeschlossen ist. Und deswegen kann ich eben selbst eine Signatur erstellen für mich mit der Identität des anderen Personalausweises. Ich kann die nachher benutzen. Ja, es ist sehr, sehr blöd, das so zu erklären. Die hatten ganz viele tolle Bilder, ganz viele tolle Folien. Also ohne, dass man den Personalausweis jemals kaputt gemacht hat und aufgeschliffen hat, kann man schon drauf zugreifen. Das ist eigentlich die Aussage.
Ja, aber das zählt doch jetzt offiziell als ein Angriff von innen.
Ja, genau. Da hat die Bundesregierung nichts damit zu tun, weil jeder muss seinen eigenen Rechner auf dem neuesten Stand halten.
Und Angriffe von innen werden per Definition nicht abgesichert. Das innen muss sicher sein. Du brauchst eine vertraute Zone.
Ja, genau. Aber funktioniert halt nicht. Jetzt, die haben ja vor einer Weile die Ausweis-App runtergenommen aus dem Internet und die haben damals die 1.0.1 rausgenommen. Jetzt gibt es seit einer Weile wieder die 1.0.2. Allerdings bisher nur für Windows und sie ist auch noch mit nichts zu benutzen. Also die ganzen Seiten, die vorher das schon funktioniert hat, die können plötzlich nicht mehr damit benutzt werden und sie ist langsamer und ja. Also das wird noch eine Weile uns beschäftigen, was damit passiert und so.
Die ganzen Seiten, die nicht mehr funktionieren, muss ich spontan mal einen Seitenhieb geben zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der erstmal vom Tisch ist.
Ja, das sowieso auch glücklicherweise, weil soll ich meinem Forum in dem sich jeder anmelden kann. Plötzlich muss ich das ab 18 machen, weil ich nicht überprüfen kann, was jede Person reinschreibt.
Noch schlimmer ist eigentlich, du musst jetzt plötzlich die Altersüberprüfung sicherstellen.
Ja, ja, deswegen, ich muss es ab 18 machen und dann, oder ich darf es halt nur noch ab 22 Uhr ins Internet stellen.
Was war das? Was nun aus meiner Sicht so relativ interessant war, weil ich zuerst gerade im Ausland war und überlegt habe, Moment mal, jetzt muss ich noch deutsche Sendezeiten ausdenken, wann ich jetzt surfen kann.
Ja, genau. Du musst dir überlegen, wann du die Dokumentation über die Französische Revolution bei ARD anschauen darfst, weil die ist erst ab 22 Uhr erhältlich gewesen in der Mediathek. Voll gut. Meine Meinung dazu. Dazu braucht es keine Gesetze. Dazu braucht es Eltern, die darauf schauen, was ihre Kinder tun.
Aber wir wissen doch, dass wir Erziehungsarbeit von den Eltern an die Schulen abschieben und die Schulen sind doch die inkompetente Reihe in die.
Die Eltern schieben nicht die Erziehungsarbeit an die Schulen. Die Eltern schieben die Erziehungsarbeit weg und die Schulen fühlen sich dann halt doch irgendwie berufen, wenigstens ein bisschen zu erziehen. Und das können sie halt leider nicht so gut, weil das Ganze von den Eltern fehlt.
Ja, praktisch. Wo jetzt halt ich mal meine Senf dazu geben wollte, war, dass wir uns gemeinsam im CCC die Security Nightmares, den Vortrag angesehen haben, als die Videoaufzeichnung. Und wir hatten noch einiges zu lachen gehabt in so einer geschlossenen Gemeinschaft. Ich muss sagen, die Witze, über die man da lacht, würden in der Bevölkerung nicht mal ansatzweise verstanden werden.
Ja, was teilweise auch einfach nur schade ist, weil das bedeutet, dass die ganze Materie halt einfach nicht verstanden wurde und das ist, dann kann auch die Gesellschaft nicht darüber sich eine Meinung bilden, wenn sie nicht weiß, um was es geht.
Ich habe einmal versucht, einem Freund zu erklären, worum es eigentlich im Jugendmedienschutzstaatsvertrag geht, und nachdem er feststellt, dass es plötzlich Sendezeiten geben soll, hat er gefragt, ja und, das ist doch gut. Und habe ich versucht, ihm den Aufwand zu erklären, den Website-Betreiber sich machen müssen. Nach einer Viertelstunde ist er ausgestiegen, hat gemeint, er kann mir nicht mehr folgen.
Ja, mir geht's gar nicht um den Aufwand. Der Aufwand, ja, das ist halt, also wenn das theoretisch dann wäre, dann wäre es halt so theoretisch. Das würde halt bedeuten, einfach alle Leute, die irgendwie was hosten wollen und keinen Bock drauf haben, machen es entweder komplett nur noch den Leuten zugänglich, die sie privat kennen, oder sie schieben es halt irgendwo anders nach .com und hosten es irgendwo in Amerika, und dann haben sie auch das Problem eigentlich nicht mehr. Aber es geht darum, dass eben die Regierung versucht, eine irgendwie Grenzen einzuziehen, die eigentlich die Eltern in der Verantwortung, wo die Eltern in der Verantwortung sind, sich zu überlegen, was will ich meinen Kindern zumuten? Da hat mein Kumpel von mir gesagt, der hat es toll ausgedrückt, seine Kinder werden es sehr schwer haben, weil er spielt Rollenspiele, schaut die ganzen Horrorfilme an, spielt die ganzen Spiele, er weiß, ab wie vielen Jahren die sind, und vorher sehen die seine Kinder nicht. Punkt. So sollte es eigentlich sein. Jede Eltern müssen selbst entscheiden, wann trauen sie es ihren Kindern zu, und sie müssen sich auch ein bisschen das zutrauen selber auch, dass sie eben diese Entscheidung treffen können. Aber sie müssen sie dann auch treffen.
Wobei wir jetzt wieder beim Thema der öffentlichkeitswirksamen Arbeit sind. Was wissen denn die Eltern schon, was ihre Kinder da treiben? Und genau das meine ich. Wir sind aktuell eine kleine, geschlossene Gemeinschaft, die intern über ihre Witze lachen kann.
Ja.
Und wir sind weit weg von der großen, weiten Welt.
Ja, das Problem ist nur, überhaupt nicht schwer. Nehmen wir mal an, wenn man sich jetzt einen Rechner kauft, dann ist da halt ein Windows 7 drauf. Es ist überhaupt nicht schwer, ein Benutzerkonto einzurichten für sein Kind und dann die Webseiten, die es besuchen darf, auf 5 Webseiten begrenzen. Da geht man einfach mal auf irgendwie.
Das macht doch aber Arbeit, und ich meine,
5 Minuten.
Das Kind kann auch so surfen.
Ja, das macht 5 Minuten Arbeit, und das stimmt, das ist viel zu viel, weil meine Kinder sind ja eigentlich sowieso nicht wichtig. Weil die Kinder habe ich eigentlich ja nur, dass ich steuerliche Vorteile habe oder sowas irgendwie. Ja.
Ich habe da gerade ein paar Geschichten von Fördergeldern für Kinder aus anderen Ländern.
Ja.
Die gehören einem anders.
Ja, also wirklich schlimm.
Okay, also wir haben festgestellt, dass wir beim Personalangriff auf unglaublich tiefe gesellschaftliche, politische und andere Themen treffen. Und es eigentlich zu komplex ist, dass wir es A durchschauen könnten, oder vor allem noch schon mal, dass wir es objektiv durchschauen könnten.
Ja, es gibt ein paar Leute, die sich das in wenigstens in Teilbereichen sehr gut auskennen, und da finde ich jetzt gerade zum Beispiel sowas wie Liquid Feedback, Liquid Democracy als Idee immer noch recht gut, auch wenn die Software dahinter dann auch wieder ein Problem sein könnte.
Jetzt hast du es angeschnitten, jetzt solltest du es erklären.
Ja.
Ich kenne es aus einem Podcast von Tim Pritlove.
Genau.
Chaos Radio Express. Verlinken wir gleich mal auf unser großes Vorbild. chaosradio.ccc.de. Und es ging darum, dass die Piratenpartei im Beispiel gerade eine Software testet, in der du deine eigene Stimme, dein Abstimmrecht delegieren kannst an jemanden, den du für kompetent hältst.
Genau.
Und der kann weiter delegieren. Und so soll es halt darum gehen, dass du sagst, du hast jemanden, den du in einem Fachbereich vertraust, dem du deine Stimme schenkst, dass er dann mit deiner Stimme abstimmen darf.
Genau. Zum Beispiel könnte man davon ausgehen, ich bekomme jetzt halt die Stimmen aus meiner Familie, wenn es um IT-Dinge geht, und ich gebe die halt dann, mach die selber oder gebe sie halt irgendwelchen Leuten weiter, die von denen ich weiß, weil ich mich ja ein bisschen dort auskenne, weiß ich, wer sich noch besser dort auskennt, und gebe denen wieder meine Stimme weiter. Und zum Beispiel jetzt in anderen Bereichen irgendwie, keine Ahnung, Steuerrecht oder sowas, würde ich halt dann meinem Steuerberater oder was weiß ich, wem die das geben können. Was da ein Problem ist, was ich da halt sehe, ist, dass es nicht um das Wissen geht, sondern darum, Opinion Leader zu sein. Also man muss nicht unbedingt wirklich das beste Wissen darüber haben.
Man muss Vertrauen ansammeln können.
Genau, man muss nicht die fundierten Entscheidungen treffen können, sondern man muss einfach nur so tun, als wäre man der Gott in diesem Gebiet. Und es ist einfach schon klar, dass es Leute gibt, die keine Ahnung von etwas haben, aber trotzdem hören alle auf die. Das ist halt immer so, und da muss man das halt versuchen, das rauszufiltern.
Ja, das hast du ohne Liquid Feedback auch das Problem.
Ja,
das
natürlich.
Das sind Probleme, die unsere Gesellschaft, die wir als Individuen in einer Gruppe haben.
Ja, das ist insgesamt Gruppendynamik ist einfach so, man hört nicht auf den, der recht hat, sondern auf den, der am lautesten schreit.
Und die Moral von der Geschichte, wir können den Personalverweis nicht einschätzen, lasst die Finger davon.
Genau. Ich hoffe, ihr habt noch rechtzeitig einen alten geholt. Ich habe ihn zum Beispiel 2 Tage, bevor er nicht mehr holbar war, noch geholt. Das heißt, ich habe ihn leider nur 6 Jahre, weil ich da noch zu jung war sozusagen, um ihn 10 Jahre zu bekommen.
Ja, jetzt ist leider die Zeit, wo es doof ist, nachzutrauen, wenn man keinen bekommen hat.
Ja.
Oder wenn man seinen Ausweis bereits wieder verloren hat.
Ja, das ist ein bisschen blöd.
Und wir wollten eigentlich jetzt mal auf Stuxnet kommen.
Genau,
sehr toller Vortrag. Darf ich mal grob umreißen, und du gehst dann überall ins Detail.
Mhm.
Es gab einen Windows-Wurm, der aufgefallen ist, weil Microsoft ein Update rausgegeben hat, und plötzlich sind in der großen weiten Welt draußen haufenweise Rechner mit Bluescreen abgestürzt. Und die Microsoft-Tester haben das Problem nicht nachstellen können, bei ihnen hat alles sauber funktioniert. Bis irgendwann rauskam, die Rechner sind virenbefallen. Oder sagen wir es mal, wurmbefallen, fachlich korrekt. Und irgendwann hat man herausgestellt, dass dieser Stuxnext doch sehr wählerisch ist, wen er anfällt und wo er Schadcode ausführt. Zum Beispiel kann er Steuerungsanlagen anfallen.
Genau.
Witzigerweise solche, wie man sie in Atomkraftwerken findet.
Unter anderem iranischen Atomkraftwerken im Speziellen. Also,
und nachdem das Ding von zahlreichen Antivirenherstellern gefunden wurde und man zerlegt hat, hat man festgestellt, das Ding ist wissenschaftlich verdammt sauber programmiert. Das würde man keiner Einzelperson zutrauen. Und B, wer macht sowas, in so einen selektiven Virus zu schreiben? Welche Kräfte waren da am Werkeln? Und somit ist das Ding in der IT-Welt sehr bekannt geworden, in der Öffentlichkeit wie üblich nicht angekommen. Ich habe mich immer so gehört.
Jein, das war sozusagen, in der Öffentlichkeit war das schon ein bisschen da gekommen, weil es war dann plötzlich, okay, ab jetzt haben wir Cyberwar. Also den Kampf, den Krieg übers Netz.
Ja, das wirklich Wichtige beim Krieg führen ist, wenn du jemanden als Feindbild des Angreifers deklarieren kannst, kannst du zuschlagen.
Genau, aber ja.
Das heißt, es ist immer wichtig, dass wir böse Leute im Internet haben.
Genau, und eben Stuxnet war so ein böses. Also Stuxnet auf Englisch ausgesprochen.
Kannst du ins Detail gehen, worum es im Vortrag ging?
Ja, das war sehr toll. Es war der erste Vortrag, den ich von einer Person von Microsoft gehört habe, den ich echt genial fand. Dieser Typ arbeitet in dem Bereich von Microsoft, die halt eben so Viren reinbekommen und irgendwelche Insecurity-Fälle reinbekommen und dann halt schauen müssen, wo ist der Fehler und wie können wir das patchen. Und der hat eben einen Vortrag gehalten. Der hieß Analyzing Stuxnet, Adventures in Analyzing Stuxnet. Und dieser Typ war echt cool, irgendein Chinese, der aus Amerika eingeflogen wurde, und ich weiß nicht, ob er Chinese war, Asiat. Und der hat halt dann darüber erzählt, so schön, was denn so alles passiert ist und so. Sie haben den
haben den Code reinbekommen und dann haben sie erstmal geschaut, was denn so alles passiert und was der denn tut. Haben dann gedacht, sie haben alles. Und einen Tag später ist plötzlich das XP abgestürzt, war das XP befallen von ihm. Und dann hat er mit jemand anderem gesprochen, bei dem war es Windows 7 befallen. Und dann haben sie rausgefunden, dass die zwei Teile komplett verschiedene Wege befallen wurden. Und also, man muss dazu sagen, Stuxnet ist unglaublich komplex. Er hat unglaublich viele verschiedene
Verbreitungsmöglichkeiten,
Infektionsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann er sich über
USB-Sticks fortpflanzen.
Über USB-Sticks, über Drucker. Also er kann sich so fortpflanzen, dass man unter XP etwas auf einem anderen Rechner druckt. Und wenn man das mit einem gewissen Benutzer macht, dann bekommt man auf dem anderen plötzlich die Root-Rechte sozusagen als Drucker und kann dann dort was ausdrucken und lauter solche Dinge.
Wir können dann nachher nochmal auf PDF und Turing-Vollständigkeit eingehen.
Ja, auf PDF kommen wir nachher auch noch, ja.
Aber es ging halt darum, wenn du auf einem anderen Rechner druckst, kannst du den Rechner gleich mit infizieren.
Genau, dadurch, dass ich so einen Druckauftrag an diesen PDF-Drucker oder was das auch immer ist, halt schicke. Also an irgendwas, wo nichts passiert eigentlich dann. Aber dieser Druckauftrag wird plötzlich mit Root-Rechten ausgeführt, also unter Windows halt mit Root-Rechten, und dort kann ich dann plötzlich wieder Dinge tun. Sie haben wirklich komischste Fehler benutzt, die teilweise aber in der Community wohl schon seit 4-5 Jahren bekannt waren, nur halt nie so benutzt wurden. Und das ist echt erstaunlich, weil an sich hat dieser Virus übelst viele Rechner befallen, aber nichts getan. Also dieser Wurm. Er hat nichts getan. Er hat Windows, alle möglichen Windows befallen. Er hat eben diese Steuergeräte befallen. Das ist irgend so ein Siemens-Chip, was das weiß sind ich.
Die Siemens CC-Geräte, ja.
Ja, genau. Die alle. Da gab es auch einen Vortrag darüber, einen Disassembler für eben diese Sprache zu schreiben, weil es da keine über den Bytecode, aber also über die Darstellung in Bits, wie die Programmiersprache nachher funktioniert und sowas, gab es keinen Befehl, über den Befehlssatz gab es keine Informationen. Dann hat einer einen Disassembler geschrieben, also einen Rückkonvertierer aus Bytecode, und übelst krass, die haben da wirklich so viel Zeugs reingepackt,
also man kann
nur dass der halt nichts tut. Man weiß nicht so genau, was er tun sollte.
Also man kann sagen, dass immer noch einen Monat danach sämtliche Antivirenhersteller da standen. Wir haben das Ding angefangen zu analysieren, wir haben es in Bruchstücken verstanden, wir wissen nicht, was es noch tut.
Genau, so ein bisschen so, also den Teil, den haben wir verstanden, der geht für Windows, aber der andere, diese anderen halbe Megabyte an Code, keine Ahnung.
Also man kann sagen, die Community war auch dann sehr beeindruckt davon, was in einem kleinen Stück Software geht, was keiner so wirklich nachvollziehen kann.
Ein kleines Stück Software, das Teil war ein MB groß. Oder ist ein MB groß? Also es ist nicht so klein. Ein Megabyte an Code für viele verschiedene Plattformen, und es ist echt krass. Und das Interessante ist, dass halt teilweise der Code für wohl schon 2 Jahre, also dieser Wurm schon 2 Jahre unterwegs war oder sowas mindestens, oder 3, ich weiß nicht mehr genau. Alles nachzuhören auf eben dem Analyzing Stuxnet und dem wie hieß er nochmal, der Vortrag, ich habe jetzt eine Liste und jetzt habe ich es vergessen. Building Custom Disassemblers. Diese zwei Vorträge gingen über Stuxnet und die waren echt interessant.
Und die Moral von der Geschichte, was sollte ich jetzt aus Stuxnet mitnehmen?
Du bist angreifbar. Keine Ahnung, wenn jemand es drauf anlegt, dann kommt er rein bei dir normalerweise. Auf jeden Fall unter einem Windows, vermutlich auch unter einem normalen Ubuntu oder sowas in der Art. Ja.
Dann schlage ich vor, dass wir jetzt nach dem nächsten Musikstück direkt nochmal zurückkommen und weitermachen mit PDF, The New Flash.
Genau. Und zwar kommt jetzt von Brad Sachs, Sick as a Dog, und danach nochmal Diablo Swing Orchestra mit Infralove. So, hallo, da sind wir wieder zurück bei Def Radio. Heute mit dem Thema 27C3 and more.
Wenn ihr auf die Musik geachtet habt, werdet ihr feststellen, das Genre war heute schon mal drin. Es war wieder das Diablo Swing Orchestra mit dem Song Infralove.
Das hatte ich auch vorher schon gesagt, dass es kommen wird, aber können wir auch mehrfach gleich sagen, ja.
Wir müssen richtig Werbung machen,
Korn. Ja, also Diablo Swing Orchestra hat leider nur ein Album. Finde ich ein bisschen schade, gerade so die Musikrichtung gibt es sonst nicht auf Jamendo irgendwie. Aber gerade Elektro gibt es ziemlich viel und so normales Rockzeugs gibt es auch relativ viel und Blues und was weiß ich. Okay.
Wir waren vorhin bei Stuxnet bei Druckern gelandet, wobei
Stuxnet.
Sorry. Ich gehe schon vom nächsten aus, Next Generation.
Ah, okay.
Und da ist mir spontan PDF eingefallen.
Ja, PDF ist ein sehr komisches Format, wie wir bemerkt haben bei dem Vortrag OMG WTF PDF, der auf dem Kongress auch war.
Da mag ich gleich ein bisschen bächen. Man kennt ja PDF als ein Produkt der Firma Adobe.
Ja, genau.
Die man auch schon für Flash kennt.
Ja.
Die man eventuell schon für Flash hasst.
Flash funktioniert auch in PDF, also kein Problem. Und JavaScript funktioniert auch in PDF, obwohl JavaScript toll ist.
Oh mein Gott.
Also ich habe mir dazu aufgeschrieben, so als kleiner Hinweis für mich, was ich dann darüber erzählen will. Die Leute bei Adobe sind echt mutig. Punkt, 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 Punkt. Weil, also diese Frau hat für ihre Firma PDF die Standards durchgelesen und es gibt keinerlei Hinweise, wie man dann bitte eine PDF validieren soll. Wie man sagen kann, okay, das ist eine korrekte PDF und das ist eine falsche PDF. Da sind Fehler drin. Zum Beispiel kennt jeder, wenn man HTML hat, dann geht man halt, macht man den HTML Validator dran und dann schaut man, ah, okay, da ist ein Fehler, da ist das Tag falsch gesetzt und sowas in der Art. Das gibt's in PDF nicht. Und dann hat sie halt ein bisschen rumprobiert und hat tolle Beispiele gebracht, was man denn damit alles tun kann, dass es nicht gibt. Zum Beispiel, also der Höhepunkt war eine 20-seitige oder so PDF, eingebaut in die Exe des Windows Calculators und hinten dran noch eine leere ZIP-Datei, die aber korrekt war. Ja, das ist alles eine Datei gewesen.
Ah, kann ich jetzt davon ausgehen, dass PDF jetzt einfach nur ein Container für weitere Formate ist?
Auch, aber nicht so, wie sie es gemacht hat. Es war nicht so gedacht, wie sie es gemacht hat. Also PDF an sich kann alles Mögliche. Und gerade sie hat insbesondere natürlich den Acrobat Reader von Adobe untersucht, was der denn so tut und hat dann halt eben von Hand selber PDF geschrieben. Man kann das relativ schön schreiben, es ist Textformat und man kann dann halt eben auszeichnen, was denn wo passiert und dann, ja. Und sie hat halt eben gesehen, was man dann alles falsch machen darf, dass es trotzdem noch funktioniert. Zum Beispiel kann man, Strings waren ein tolles Beispiel, also Zeichenketten. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, Zeichenketten zu machen. Jetzt hat mich Markus gerade abgelenkt, weil im Chat kam gerade so von wegen, ja, PDFs es sind per Definition korrekt, weil es tut genau das, was es soll, oder wie? Ja, irgendwie sowas in der Art.
Ja, yeah. If pigs could fly.
Ja, genau. Wo war ich jetzt? Genau. Strings, Zeichenketten. Man kennt vielleicht, wenn man schon mal ein bisschen programmiert hat, die zwei Möglichkeiten, eine Zeichenkette zu definieren. Entweder man schreibt am Anfang hin, wie lang die Zeichenkette ist. Man sagt zum Beispiel eben, meine Zeichenkette ist jetzt 10 Bytes lang, also oder 10 Zeichen lang und dann kommen meine 10 Zeichen und dann weiß ich, das ist genau diese Zeichenkette, das 11. Zeichen gehört nicht mehr dazu. Oder ich mache halt so ein Terminalsymbol hin. Zum Beispiel C macht das, die machen dann ein Slash 0, also das 0 Byte, das ist dann das Endezeichen. Meine Strings. Und in PDF gibt's beides. Nur es gibt keine direkte Festlegung, was jetzt gilt, wenn sie sich unterscheiden. Zum Beispiel kann es sein, dass das Endezeichen gilt, wenn die Länge falsch ist. Wenn aber die Länge, also sie hat ein Beispiel gemacht mit ganz vielen Endezeichen hintereinander, die heißen in PDF halt Endstring. Und dann hat sie ganz viele Endstrings hintereinander geschrieben. Und hat dann die Länge langsam angepasst. Und immer wenn du genau das Ende eines Endstrings findest, dann passt plötzlich die Länge. Wenn du ein bisschen versetzt bist dazu, dann gehört plötzlich das erste Endstring. Und nicht mehr irgendwie das letzte oder so. Also sehr komisch. Schau dich die Folien an. Sie hat schön gezeigt, was dann wie gilt. Sehr komisch. Ja. Man weiß nicht so genau. Man muss halt immer ausprobieren, was gilt jetzt und wie kann ich jetzt dann irgendwie einen Endstring in meinen String reinpacken, indem ich dann die Länge anpasse und dann, ja.
Meine nächste Assoziation dazu ist das Code Injection, wo du halt versuchst, in eine Knopfschleife reinzuhüpfen.
Ja, also was man damit machen kann, natürlich, Adobe hat sich gedacht, PDF, das soll ja alles können. Also man kann zum Beispiel Flash einbinden, weiß ja jeder. Aber man kann eben auch JavaScript und aus dem JavaScript raus darf man auch irgendwelche Programme ausführen. Irgendwas. Das heißt, man kann einfach eine PDF schreiben, die eine komplett leere Seite ist. Also wird nichts angezeigt. Der Reader bemerkt es aber nicht, sondern führt einfach gemütlich mal das JavaScript aus. Das führt irgendwie ein anderes Programm aus, installiert irgendwie einen Trojaner, was weiß ich was. Dann denkt sich der User vielleicht mal so, da stimmt was nicht, das wird nicht angezeigt, und gibt einmal einen Klick, also irgendwie ein Event, an das Programm, an den Adobe Reader, und dann bemerkt er plötzlich, oh verdammt, die PDF ist ja leer, da muss das falsch sein. Statt gleich zu überprüfen, oh, da ist ja kein Text drin, keine Zeile drin, also mache ich mal lieber nichts. Nein, das führt zuerst den JavaScript-Code aus und dann ist vielleicht die Seite plötzlich leer und bemerkt, dass die Seite leer ist, und dann mods plötzlich erst, obwohl der JavaScript schon längst ausgeführt ist, und lauter solche komischen Dinge. Also es gibt keine klaren Strukturen, was das tun soll.
Ich liebe virtuelle Sandkästen.
Ja, genau, das haben sie dann gemacht, damit man dann eben nichts kaputt machen kann, aber aus JavaScript kannst du trotzdem irgendwelche Echsen aufrufen. Über JavaScript dann. Und also sie packen eigentlich jedes PDF-Dokument wieder in den Sandkasten rein und so.
Ich hatte letztens mal wieder auch aus einer Quelle, die ich hier nicht genau benennen möchte, ein PDF bekommen, wo ich meine Daten eintragen sollte. Mhm. Und das war natürlich in meinem PDF-Betrachter wie üblich nicht darstellbar.
Genau. Das ist auch ganz toll. Theoretisch kann ein PDF über JavaScript eben auch zu einem Server Kontakt aufnehmen und dann die Daten gleich übertragen. Das heißt, du trägst da deine Sachen ein und drückst dann auf Daten speichern oder sowas, und dann werden die gleich auf den Server übertragen. Aber es gibt irgendwie keine so richtige Sicherheit, was denn dann wirklich übertragen wird oder ob du nur mit einem speziellen Server dich kommunizieren kannst und wie und was. Und da kann man dann auch irgendwie ganz viel anderes Zeugs machen. Also es ist sehr komisch, schaut euch den Vortrag an, er ist ein bisschen schnell an manchen Stellen. Sie hat ein bisschen haschlich gesprochen, aber ja.
Ihr könnt im Musikspieler eurer Wahl das Tempo runtersetzen.
Genau.
Im Videospieler eurer Wahl. Ja, und liebe Kinder zu Hause, wenn ihr schon immer gedacht habt, ihr wollt Programmieren anfangen und ihr wisst nicht ganz, ob sich Java in Zukunft halten wird, aber doch C++, macht doch einfach PDF.
Dann habt ihr das gibt es auf jeden Fall immer. Ja, dann wäre aber die Sprache der Wahl natürlich JavaScript in PDF. Weil ja. PDFs programmieren kann man mit JavaScript. PDFs wurden ja auch dafür, eigentlich werden sie dafür ausgewählt, dass sich das Dokument, dass das Dokument ja so aussieht, wie es auf Papier aussehen sollte. Immer. Und dass ich eben das immer genau gleich anschaue und auch auf jedem Rechner sich genau gleich aussieht. Aber mit JavaScript ist das halt nicht mehr so. Das steht halt, im einen ist das halt ein Kinderbuch, auf dem anderen Rechner ist das halt ein Horrorbuch. Ist doch egal, das ist die gleiche PDF. Und halt die Linux-Leute dürfen das Horrorbuch lesen und die Windows-Leute dürfen nur das Kinderbuch lesen. Sowas ist komplett möglich. Ja, und Shellcode in PDF ausführen und lauter so Zeugs. Man darf alles, was irgendwie ausführbar ist, einfach starten über exec sozusagen.
Wir müssen ja nochmal unterscheiden, das ist alles kein Bug, sondern es ist ein Feature.
Genau. Und ja, wir sind jetzt auch langsam dann schon mit der Zeit zu Ende.
Wir lassen Musik ausklingen, währenddessen unser Nachfolger vor das Studio betritt.
Ja, und zwar machen wir jetzt noch ein bisschen was von Sad Robot von Pornophonique.